Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerort.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, es ist der 2. April 2026. Hier ist Folge 317. Mein Name ist Benjamin Golm, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Endlich offiziell Frühling, aber wir müssen sagen, die Eiersuche wird von Jahr zu Jahr wirklich schwerer. In den Parteizentralen von Union und SPD finden wir leider gar nichts. Und auch die Hauptstadtpresse wirkt ziemlich eierlos. Schade eigentlich. Was war noch gleich deren Aufgabe?
Ja, die Mächtigen kritisieren, vor den Gefahren für diese Demokratie und ihre Freiheitsrechte warnen und Menschen zu Wort kommen lassen, die sonst überhört werden.
Tja, lieber Herr Restle, warum haben Sie es dann nicht getan? Fast 14 Jahre stand er an der Spitze des Politmagazins Monitor. Jetzt schickt ihn die ARD endlich in die Wüste. Für Georg Restle heißt es ab sofort Goodbye Deutschland, die Auswanderer. In Nairobi sucht der 61-Jährige jetzt sein Glück. Und wir dachten eigentlich, die Zeit der Missionare in Afrika sei vorbei.
Die einen gehen für immer, die anderen machen einfach nur Osterurlaub. So wie aktuell das halbe Bundeskabinett. Die haben es sich aber auch verdient. So viele tolle neue Reformen und Gesetze, wie es jetzt da auf den Weg geht. Es gibt doch tatsächlich den ein oder anderen Euro, den sie von euch noch nicht in die Finger bekommen haben. Das soll sich aber ändern.
Diese möglichen Reformen schauen wir uns heute natürlich an. Aber auch das Ausland wird uns heute beschäftigen. International wird ja gerade mit Hochdruck daran gearbeitet, dass unsere Energieversorgung noch teurer wird. Der Grundstein dazu, der wurde allerdings von uns selbst gelegt. Und das war leider auch verheerend.
Basta Berlin, der Letzte macht das Licht aus. Heute in der Osteredition. Los geht's in den ersten Themenblock.
Liebe Leute, wir starten mit guten Nachrichten. Basta Berlin wird im Ausland immer beliebter.
Ja.
Immer mehr Menschen schauen unsere Sendung rund um den Globus.
Woran liegt's? Werden unsere Videos mit KI übersetzt? Wollen auch andere Länder über die Deutschen lachen?
Nein, immer mehr Deutsche flüchten ins Ausland. Sie ertragen ihre Heimat einfach nicht mehr. Sie schalten dann Basta Berlin im Ausland ein, um sich zu vergewissern, dass sie alles, wirklich alles richtig gemacht haben mit ihrer Flucht.
Der Spiegel hat schon vor knapp 3 Monaten berichtet, jeder Fünfte in Deutschland erwägt Wegzug. Grund für die Auswanderungsgedanken ist demnach am häufigsten die Hoffnung auf ein besseres Leben.
Jeder Fünfte in Deutschland erwägt Wegzug, die anderen 4 kommen schon aus dem Ausland. Nein, dazu später mehr. Ganz ähnlich klang das in der Welt vor einer Woche. Jeder Fünfte junge Deutsche hat Pläne zum Auswandern. Ein Fünfte der jungen Generation gibt an, konkrete Pläne zu haben, aus Deutschland wegzuziehen, um im Ausland bessere Lebensbedingungen zu finden.
Noch dramatischer klingt das in der BZ. 41% der jungen Menschen denken übers Auswandern nach. Die psychische Belastung junger Menschen erreicht laut Studie einen neuen Höchststand. 29% der 14- bis 29-Jährigen geben an, psychologische Hilfe zu benötigen. 60% nutzen ihr Smartphone suchtähnlich.
41% der jungen Menschen denken über das Auswandern nach. Die restlichen 59% haben sich gerade an einer Straße festgeklebt.
Die Stimmung kocht. Und hin und wieder kommt es auf der Straße sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Autofahrern und Aktivisten.
Sind Sie bescheuert?
Die letzte Generation, einfach legendär. Wo verbreiten die eigentlich jetzt ihre Klimahysterie?
Sie sind wahrscheinlich auch ins Ausland gegangen.
Ach Gott, echt? Also von Klimagedöns will doch weltweit keiner mehr irgendwas wissen. Wohin sind die denn ausgewandert?
Ins Phantasialand.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land.
Das ist übrigens die Kanzlerin vom Phantasialand. In ihrer Fantasie ist Deutschland ein starkes Land. Sie regiert Phantasialand gemeinsam mit ihrem Kronprinzen Frank Walter.
Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat.
Angela und Frank Walter leben gemeinsam im besten Deutschland aller Zeiten. Die Bürger können sich hingegen nicht mal mehr die Butter auf dem Brot leisten, geschweige denn Geschenke.
Oh ja, Geschenke. Ich will Geschenke. Zu Ostern gibt's doch immer auch Geschenke.
Ja, aber du weißt, wenn überhaupt, schenken wir uns nur was Kleines.
Bekomme ich denn wenigstens einen Schokohasen?
Und hier ist das Riesending, ne? Von Hand gewickelt, 1 Kilo schwer. Gucken wir mal nach, mit der Riesenglocke, gucken wir mal nach, was es kostet. Was glaubt ihr? Schreibt es drunter. Es ist 1 Kilo, müsste dann ja bei vielleicht 40 Euro liegen, ne? Weil es ja Kilopreis wird ja günstiger. 59,99. 60 Euro für das Ding.
Du willst einen Schokohasen für 60 Euro? Tickst du eigentlich noch sauber? Ich hab gesagt, was Kleines.
Na, dann vielleicht einen kleinen Schokohasen.
Dieser kleine Hase liegt bei 9 Euro das Stück, ja? Guck mal, der Kilopreis teurer als Rindersteak, teurer als Filet. Guck mal hier, verkehrt rum, 3,29, was war das? 65 Euro.
65 Euro pro Kilo Schokolade. Lass mich raten, den bekomme ich auch nicht.
Ja, da verstecken wir am Sonntag lieber ein Rinderfilet.
Wirklich?
Ich glaube, du tickst nicht sauber. Du bekommst überhaupt nichts, gar nichts. Oder höchstens was ganz Kleines, ganz Billiges.
Jetzt hab ich's. Ich wünsche mir 1 Liter Benzin.
Tanken tut gerade weh. Jedenfalls dem Geldbeutel und der Autofahrerlaune. Kurz nach Beginn des Krieges gegen den Iran sind die Preise für Benzin und Diesel nach oben geschossen.
Benjamin, mir reicht's. Die Wünsche sind völlig unverschämt. Schokohasen, Liter Benzin. Ich meine, was kommt als nächstes? Ein Goldbarren, Edelsteine, eine neue Niere, Packung Toilettenpapier, völlig unverschämt.
Ja, so sieht's aus. Und zwar nicht in Phantasialand, sondern in Deutschland. Die Leute halten ihr Geld zusammen und befürchten Schlimmes. Aber immer wenn die große Inflation durchs Land läuft, kommt irgendein komischer Opa und erklärt uns, dass das alles halb so wild ist.
Ich glaube, man kann den Autofahrerinnen und Autofahrern schon zumuten, für eine begrenzte Zeit zum Beispiel 20 Euro, 25 Euro mehr für die Tankfüllung zu bezahlen, was ja im normalen Haushalt zweimal im Monat passiert, dass man tankt.
Was ist das denn wieder für ein komischer Opa?
Das ist Jürgen Hart, Bundestagsabgeordneter der CDU. Ob er Opa ist, weiß ich nicht, aber er hat eine Tochter.
Warum erinnert der mich eigentlich an diesen komischen Opa?
Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben.
Dieser Opa ist Joachim Gauck. Der war mal Bundespräsident und ist jetzt Alterspräsident von Phantasialand.
Ich bin verwirrt. Der komische Gauck hat gesagt, wir müssen vielleicht ein paar Jahre frieren. Der komische Hart hat gesagt, das geht nur einige Wochen. Was stimmt denn jetzt?
Beides. Der Joachim Gauck meinte dich, den Bürger Benjamin und euch da draußen. Ihr müsst viele Jahre auf Lebensglück und Lebensfreude verzichten.
Oh.
Ja, und der Onkel Jürgen, der meinte die Politiker. Die müssen sich nur ein paar Wochen über den Benzinpreis ärgern.
Weil der Benzinpreis dann sinkt?
Denkst du hin, natürlich nicht. Weil die Politiker mehr Geld kassieren.
Sattes Plus im Bundestag. Fast 500 Euro mehr Gehalt für jeden Abgeordneten. Zum 1. Juli steigen die Diäten. Ihre steuerpflichtigen Bezüge im Monat steigen auf rund 12.330 Euro.
Damit kann der Onkel Jürgen dann ganz viel tanken gehen. Muss er aber nicht, denn Onkel Jürgen hat einen Chauffeur mit einer fetten Limousine und er fliegt gratis und er fährt auch gratis mit der Bahn.
Gratis? Wer bezahlt ihm denn das?
Hast du dich schon mal gefragt, warum dein Benzin so viel überhaupt kostet? Und hier hast du mal die Antwort.
Aber wenn der Onkel Jürgen sein Geld nicht für Benzin ausgibt, wofür denn dann?
Ich hab da eine Ahnung.
Und hier ist das Riesending, ne? Von Hand gewickelt, 1 Kilo schwer. Gucken wir mal nach, mit der Riesenglocke. 59,99. 60 Euro für das Ding.
Das ist wirklich unfassbar. Wenn die letzte Generation früher Straßen blockiert hat, dann konnte man den wenigstens noch über den Fuß fahren. Heute ist der Sprit so teuer, da muss man das Auto über den Fuß schieben.
Benjamin.
Okay, kommen wir zu etwas Unverfänglicherem. Donald Trump, ja, der große Friedenspräsident der friedlichen Staaten von Amerika, Friedensnobelpreisträger ehrenhalber. Ich meine, die echte Nobelpreisträgerin, die hat ihm ihren Preis ja übertragen und abgegeben, weil er so toll ein anderes Staatsoberhaupt entführen lassen hat. Der große Friedenspräsident, der schafft Frieden in der Welt, indem er Bomben auf den Iran schmeißt. Er spielt Schiffe versenken vor Sri Lanka und liquidiert fremde Führer. Die militärische Spezialaktion zur Friedenssicherung nennt er dann übrigens epische Wut.
Aber es geht nicht nur gegen militärische Einrichtungen und die politische Führung. Gemeinsam mit Israel wird auch die Ölinfrastruktur angegriffen. Der deutsche CNN-Reporter Frederik Pleitgen war während der Angriffe in Teheran und schildert die Lage am 8. März so.
The rain water is actually black, also saturated, it appears, with oil. And then if we look over there, you can see that the water that's running down here also is black. So that's what's coming down this morning, this sort of oil-filled rain.
Ob es da jetzt wirklich Öl geregnet hat oder Asche, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Regen ist ein Symbol für die Angriffe auf die Ölinfrastruktur des Irans.
Nach den Angriffen stiegen die weltweiten Ölpreise und dann die Benzinpreise. Dann gab es viele Erklärungen, das sind die gierigen Ölkonzerne, das sind die Tankstellenbetreiber, das ist der Staat mit seinen Steuern und Abgaben, das sind die Iraner, weil sie die Straße von Hormus sperren.
Da ist natürlich immer auch ein bisschen Wahrheit dran.
Ja.
Aber in erster Linie sind es die Angriffe auf den Iran und die militärische Antwort des Irans. Die Tatsache, dass der Ölnachschub unterbrochen wurde und dass Ölanlagen attackiert wurden, das führt zu Unsicherheit auf dem Markt und damit zu der Angst vor Knappheit. Und darum steigen die Preise.
Das führt weltweit zu Problemen mit der Versorgung. Aus Thailand hat uns ein Video erreicht, das erinnert unangenehm an die Situation in deutschen Krankenhäusern während Corona. Die Langeweile nutzten die Mitarbeiter für Tanzeinlagen.
Durch die aktuelle Ölsituation sind in den thailändischen sozialen Medien viele Videos viral gegangen, die teils ewige Schlangen an Autos und Motorrädern oder überfüllte Tankstellen mit Farmern, die auf Benzin angewiesen sind, zeigen. Während die Angestellten am Tanzen sind, haben sich einige dazu entschieden, im Auto vor der Tankstelle zu schlafen.
Zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses dauerte der Krieg übrigens noch an. Die USA hatten noch keine Bodentruppen geschickt, das sagen wir jetzt einfach jede Woche an. Wir wissen ja nicht, wann die Atombombe fällt. Ein Waffenstillstand wurde auch noch nicht vereinbart. Es stellt sich die Frage, was könnte man jetzt tun?
Am Montag lesen wir im Tagesspiegel, Trump droht Iran mit Vernichtung der Ölinsel Shark. Sollte die blockierte Straße von Hormus nicht wieder für die Schifffahrt geöffnet werden, droht US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einer Zerstörung der für den Ölexport wichtigen Insel Shark.
Ja, das könnte man tun. Öl ins Feuer gießen geht natürlich immer. Denkt sich übrigens auch die Ukraine.
Lass mich raten, Sie haben eine Gaspipeline gesprengt.
Nein, eine Ölpipeline.
Ach ja.
Wobei, es gibt da unterschiedliche Darstellungen. Am 27. Januar soll eine russische Drohne einen Öltank in der Ukraine getroffen haben. Dabei soll dann auch eine Pumpstation beschädigt worden sein.
Russen haben die Pipeline beschädigt, mit der sie Öl nach Ungarn und in die Slowakei schicken?
Ja, so wird es dargestellt, beispielsweise vom zweiten deutschen Fernsehen.
Ah.
Euronews berichtet außerdem von einem russischen Streik Ende Februar, bei dem die Pipeline beschädigt und seitdem nicht repariert wurde. Klingt so, als wenn die Russen verantwortlich dafür sind, dass ihre eigene Pipeline nicht mehr funktioniert und sie kein Geld mit dem Öl aus der Pipeline verdienen.
Also war es gar nicht die Ukraine?
Nun ja. Immerhin auch westliche Medien berichten über einen ukrainischen Angriff auf die Druzhba-Pipeline. Und zwar am 23. Februar auf russischem Gebiet. Davon gibt es auch ein Video, das zeigt schwere Brände.
Rund um die Druzhba-Pipeline gibt es grob gesagt mehrere Sichtweisen. Die Regierung Selenskyj ist der grundsätzlichen Auffassung, dass die eigene Sicherheit und Infrastruktur Priorität hat vor Infrastruktur, die von Russland genutzt wird.
Selenskyjs Auffassung geht aber noch viel weiter. Er fordert einen grundsätzlichen Verzicht auf russische Energie. Und das wirft dann ein anderes Licht auf die Druzhba-Pipeline. Ungarn und die Slowakei sind der Überzeugung, dass die Ukraine die Ölzufuhr absichtlich unterbricht und nicht repariert und damit die EU-Länder sabotiert.
Das passt zur Sprengung von Nord Stream und der generellen Haltung der Ukraine. Und es passt zu weiteren Angriffen der Ukrainer in Russland. Stichwort Öl ins Feuer gießen.
Die Angriffe der Ukrainer gleichen einer konzertierten Operation. Innerhalb weniger Tage hat man mehrere Ziele attackiert. Die Druzhba-Pumpstation in Russland haben wir ja schon gesehen. Hier laufen gerade Bilder von Bränden in der Nähe von St. Petersburg. Am 26. März wurden die Ölstandorte Ostluga und Primorsk angegriffen. Der Öl- und Gashafen Ostluga wurde wenige Tage später, am 31. März, erneut angegriffen.
Am 26. März meldet Reuters auch eine Attacke auf die Ölraffinerie Kirishi in Russland.
Fun Fact gefällig?
Oh nee, lieber nicht, die sind bei dir nicht ganz so funny.
Okay, gerne. Du weißt doch, wie groß die Panik in Deutschland ist, wenn irgendwo eine Drohne gesichtet wird.
Und ob. Da wird dann immer behauptet, das sei russische Spionage, obwohl das nie bewiesen wurde. Manchmal waren es auch gar keine Drohnen.
Das stimmt. Und du weißt bestimmt noch, wie Polen sich damals verhalten hat, als angeblich irgendetwas Russisches in ihrem Luftraum gewesen ist.
Ja, da wurde die NATO informiert und manch ein zartes Gemüt dachte schon an den Dritten Weltkrieg. Schließlich will ja kein friedliches Land Kampfdrohnen im eigenen Luftraum. Die sind gefährlich, die tragen ja Sprengstoff.
Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ukrainische Drohnen den Luftraum der EU verletzen und ukrainische Kampfdrohnen in EU-Kraftwerke krachen?
Dann würde ich dir sagen, du lügst, denn das waren ganz sicher russische Drohnen.
Die Rheinische Post meldet am Montag. Doch nicht aus Russland. Doch nicht aus Russland. Abgestürzte Drohnen in Lettland und Estland kamen aus der Ukraine. Zwei ukrainische Drohnen sind über dem russischen Luftraum vom Kurs abgekommen und in Estland und Lettland abgestürzt. Die eine Drohne habe den Schornstein eines Kraftwerks getroffen, teilte der estnische Geheimdienst ISS am Mittwoch mit.
Ach was, das ist wirklich mein Funfact.
Ja, was die Esten nicht wissen, das war Absicht. Die Ukraine wollte die Energieinfrastruktur zerstören, die dachten, das wäre die deutsche.
Die ist schon zerstört.
Entschuldigen Sie, Herr Merz, ist das der Schornstein, wo Sie das Geld rausblasen für die Ukraine? Den wollten wir nicht treffen, sorry. Oh, wartet mal ab. Ja, wir lachen, Leute, wir lachen. Das ist absoluter Galgenhumor. Also, man könnte ja fast meinen, die Ukraine und der Westen bombardiert die eigene Infrastruktur. Ja, und russische Infrastruktur, die der EU dient. Und für die EU lebenswichtig ist.
Ja.
Man könnte ja meinen, dass die Ukraine die EU-Länder Ungarn und Slowakei bedroht und aushungert. Man könnte ja auch meinen, dass die Ukraine gerade jetzt Öl ins Feuer gießt. Gerade jetzt, wo die ganze Welt händeringend nach Öl und Benzin ruft, bombardiert die Ukraine die Ölanlagen der Russen.
Man könnte meinen. Und es wird ja auch immer verwirrender. Donald Trump hat vor 2,5 Wochen die Sanktionen gegen Russland gelockert. Vorher hatten die USA Länder bedroht, die russisches Öl kaufen wollten. Das wurde für 30 Tage aufgehoben. Zitat Donald Trump: Ich will Öl für die Welt haben.
Dann kommt die Ukraine und bombardiert dieses Öl.
Mhm.
Ja, Leute, so verwirrend ist die Lage. Übrigens, dass die Ukraine das macht, ist ja schon verständlich. Die Russen bombardieren die Ukraine, die Russen halten noch immer Teile der Ukraine. Militärisch ist das Handeln der Ukrainer schon nachvollziehbar. Es ist halt bloß die Frage, was es für uns bedeutet, wie Deutschland handeln sollte, ob wir den Ukrainern nicht vielleicht mal ihre Grenzen aufzeigen sollten.
Oder ob die Ukrainer genau das machen, was sie tun sollen, was die Deutschen von ihnen wollen. Das wirft dann ein ganz anderes Licht auf die Benzinkrise. Die Deutschen sind die Sugar Daddies von Präsident Zelensky. Nachdem die USA unter Trump ihre Unterstützung zurückgefahren haben, ist Deutschland der Top-Geldgeber. Ist es wirklich denkbar, dass die Ukraine ohne Einverständnis der Deutschen handelt?
Lasst es uns doch einfach mal anders denken und vielleicht ein kleines bisschen deutlicher und ehrlicher ausdrücken, was seit 4 Jahren passiert. Die Deutschen führen Krieg gegen Russland. Sie schießen nicht persönlich, das wäre unbeliebt, unelegant und gefährlich. Sie lassen schießen. Im Grunde genommen sind die ukrainischen Kämpfer unsere Soldaten. Wer bezahlt sie denn? Ja, wir! Wir lassen sie kämpfen und wir lassen sie sterben und wir bezahlen sie. Es sind eigentlich unsere Söldner, die töten und sterben.
Ist das eine neue Erkenntnis? Nicht im geringsten. Das sagen sie doch seit Jahren. Die Ukrainer verteidigen unsere Freiheit. Sie verschaffen uns Zeit zur Vorbereitung auf den großen Krieg gegen Russland, damit wir kriegstüchtig werden. Und dafür wird geblecht.
Zum ersten Punkt die finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Das Finanzpaket für die Ukraine steht. Es umfasst, wie ich es gefordert habe, einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Die Ukraine wird diesen Kredit nur zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland entschädigt wird.
Und da ist er auch schon, der neueste Streich der Europäischen Union. So soll's kommen. Die Ukraine bekommt 90 Milliarden Euro zinslos.
Es gibt aber kein zinsloses Geld. Entweder zahlen wir es mit Inflation oder wir nehmen einen Kredit auf und bezahlen die Zinsen.
Die Ukraine muss das Geld aber nicht zurückzahlen, denn das Geld werden die Russen zurückzahlen.
Hat man das den Russen eigentlich schon gesagt?
Und wenn die Russen es nicht zahlen, dann zahlen wir es.
Stellt euch mal vor, ich gebe Benjamin 500.000 Euro, damit er sich ein Haus kaufen kann. Er zahlt keine Zinsen, also zahle ich pro Monat 1.500 Euro Zinsen für ihn.
Das ist aber nett.
Ja, wird noch netter, denn Benjamin muss mir das Geld auch nur zurückzahlen, wenn Igor ihm 500.000 Euro gibt.
Das ist aber nett vom Igor.
Nee, Igor zahlt überhaupt nichts und darum zahle ich 500.000 Euro plus Zinsen.
Das ist aber nett von dir.
Nein, das ist Krieg.
Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Übrigens habe ich eine Idee, wie wir dieses Problem lösen können.
Wir beenden den Krieg gegen Russland, indem wir Gespräche mit Russland suchen und der Ukraine klarmachen, dass sie nicht gewinnen werden, aber auch nicht weiter sterben müssen, indem wir der Ukraine auf der Landkarte zeigen, dass sie seit 3,5 Jahren keine Gebiete mehr gewinnen?
Nein, so machen wir das bestimmt nicht. Wir warten besser auf die Parlamentswahl in Ungarn. Und wenn Viktor Orban die verliert, dann ist alles paletti. Dann ruiniert uns der Krieg zwar weiterhin, aber es ist auch der letzte große Europäer ausgeschaltet, der sich dagegen ausspricht.
Genial. So machen wir das.
Euch allen ein herzliches Willkommen zu unserem Stream. Ja, in Ungarn beginnt heute die heiße Phase des Wahlkampfes. Gut einen Monat vor der Wahl muss der amtierende Ministerpräsident Orbán um seine Wiederwahl fürchten. Viele Menschen im Land sind müde und wütend über seine Politik. Das zeigten sie zuletzt mit Massenprotesten.
Aber das löst ja das Problem mit den Spritpreisen nicht. Die bleiben ja weiter auf Rekordniveau.
Das Ölproblem zieht aber auch andere Probleme mit sich. Ein Gasproblem und das Problem der Kuppelprodukte. Ja, diese Produkte werden auch aus Ressourcen gewonnen und entstehen nebenbei bei der Produktion oder werden absichtlich hergestellt. Dazu gehört etwa Düngemittel. Anthony Lee erklärt dazu.
Angeblich hat China als einer der weltweit größten Düngemittelproduzenten jetzt den Export von Düngemitteln untersagt, mindestens aber eingeschränkt. Jetzt kommt aber der Punkt. Seit dem Ukraine-Krieg, und ich habe das mehrfach gesagt, ein Drittel des gesamten Ammoniumstickstoffs kommt aus Russland und Weißrussland. Den bekommen wir schon nicht mehr.
Wenn Düngemittel teurer werden, dann werden Lebensmittel teurer. Wenn Düngemittel knapp werden, kann es sogar zu Hunger führen. Vielleicht nicht bei uns, aber in anderen Regionen der Welt.
Aber da muss man doch was machen können.
Wir könnten die iranischen Ölanlagen komplett zerstören und mit Bodentruppen landen.
Ja, das ginge. Hast du noch andere Ideen?
Der Iran öffnet die Straße von Hormus. Allerdings nur für die Länder, die in den vergangenen 3 Jahren ihn nicht sanktioniert haben. Die EU fällt damit leider flach, USA sowieso. Aber nach China oder Indien würde schon was rauskommen. Außerdem nimmt der Iran eine Art Mautgebühr. Das wurde auch tatsächlich angekündigt und erste Schiffe haben am Montag die Meerenge passiert.
Tja, strategische Ölreserven wurden übrigens auch von EU-Ländern wie Deutschland freigegeben. Viktor Orban in Ungarn, der hat schon länger einen Preisdeckel für Benzin eingeführt. Auch Polen hat jetzt nachgezogen. Der RBB, der schreibt am Dienstag, Polen deckelt ab sofort Spritpreise. Die neuen Gesetze sehen eine Senkung der Mehrwertsteuer für Treibstoffe von bislang 23% auf 8% vor. Außerdem erhält Energieminister Miloš Motyka die Möglichkeit, bis Ende Juni die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren.
Polen hat seinen Preis für Normalbenzin auf 1,44 Euro eingefroren. Aber gut, die Polen sind ja auch dumme Weicheier. Ganz anders als die Deutschen.
Ja, ich meine, die Deutschen, die können ruhig 25 Euro mehr für einmal tanken zahlen. Die Deutschen, die halten das aus. Denn immer, wenn ein Deutscher 100 Euro fürs Tanken bezahlt, gehen 50 Euro davon an Lars Klingbeil, SPD, an den deutschen Finanzminister und an Klimaschutzminister Carsten Schneider, SPD.
Für mehr als die Hälfte des Preises ist Vater Staat verantwortlich. Auch mit der CO2-Abgabe, sie eines Tages in der EU dann Pflicht werden soll, aktuell aber ganz freiwillig erhoben wird. Also freiwillig, jetzt nicht direkt von Seiten der Autofahrer freiwillig, freiwillig von Seiten der Politik, die damit nichts anderes tun, als euer Leben richtig teuer zu machen für den Klimaschutz.
Damit wir CO2 sparen. Während der Russe die Ukraine bombardiert, der Ukrainer die russischen Raffinerien in die Luft jagt, der Israeli die iranische Infrastruktur zerstört, der Ami die Ölanlagen des Irans zu Brei schießt und die Iraner mit kostengünstigen Drohnen die Emirate angreifen.
Ja, liebe Boston-Berlin-Gemeinde, während so unfassbare Mengen CO2 freigesetzt werden, zahlt ihr an der Tankstelle eine CO2-Abgabe, um das Klima zu retten.
Das ist in etwa so schlau, wie sich vor ein Auto zu setzen und sich dann zu beschweren, wenn einem jemand übers Bein fährt.
Sind Sie bescheuert?
Könnte die deutsche Politik da denn so gar nichts machen? Was sagt denn die Opposition? Welche Vorschläge hat die denn?
Die Opposition, ja, die hat Vorschläge.
Das Sofortprogramm, was jetzt geboten wäre, zur Entlastung der Verbraucher und der deutschen Unternehmen, wäre, die CO2-Abgabe sofort abzuschaffen. Das kann man hier beschließen. Eine bürgerliche Mehrheit ist auch hier im Deutschen Bundestag gegeben. Man könnte das zusammen mit der AfD alles machen, die Steuer abzuschaffen und die Energiesteuern so weit runterzusetzen, auf ein Minimum, wenn es nach mir geht, auch abzuschaffen, um den Verbraucher und die deutschen Unternehmen in dieser kritischen Lage unbedingt sofort zu entlasten.
Ist das jetzt eine gute Idee? Das klingt doch so, als wenn eine Mehrheit der Bürger das gerne hätte. Das klingt demokratisch.
Ja, ganz knapp vorbei. Das klingt demokratisch, ist aber leider AfD.
Oh, verstehe. Gibt es so einen guten Vorschlag denn auch in demokratisch?
Nein, der Vorschlag in demokratisch klingt nicht ganz so gut, ist aber nah dran.
Und bei wichtigen Entscheidungen geht es vor allen Dingen in diesen Tagen um den Schutz unseres Klimas, um den Ausbau der erneuerbaren Energien und um das Auflösen der Abhängigkeit von fossilen Energien. Wir dürfen uns nicht wieder abhängig machen von Öl und Gas.
Hä? Aber das ist doch ein Scheißvorschlag. Wir sind doch abhängig von fossilen Energien, das ist doch ein Fakt. Und die grüne Britta Hasselmann muss doch wissen, dass der grüne Robert Habeck in Katar den Diener gemacht hat. Und dass Robert Habeck Gaskraftwerke bauen wollte, massiv sogar. Und zwar wegen der erneuerbaren Scheißenergien. Und die Hasselmann muss doch wissen, dass der Habeck das mit fossilem Gas betreiben wollte. Solange bis Wasserstoff verfügbar ist. Und die muss doch wissen, dass Wasserstoff sauteuer ist. Und darum alles noch sauteurer wird. Und dass die Wasserstoffprojekte subventioniert werden und trotzdem reihenweise scheitern. Das muss die doch wissen. Und dass ihr Scheißvorschlag jetzt gar nichts bringt, weil wir jetzt eine Lösung brauchen. Und nicht erst, wenn China uns scheiß Windräder und Solarkraftwerke geliefert hat. China hat uns die geliefert. Die muss doch wissen, dass die wetterabhängigen Energiequellen uns nur in noch viel größere Abhängigkeit stürzen.
Tja, also wenn du mich fragst, müsste sie das wissen. Vielleicht weiß sie das sogar. Warum die das trotzdem will, da können wir nur spekulieren. Vielleicht verabscheut sie unser Land. Vielleicht will sie lieber in einem Öko-Agrarstaat leben. Vielleicht will sie die Welt retten. Vielleicht weiß sie, dass sie die Welt nicht retten kann, will aber wenigstens eine reine Weste vor dem jüngsten Gericht haben. Wer weiß. Vielleicht will sie wiedergewählt werden von den Wählern, denen so ein Quatsch seit Jahren ins Hirn getrichtert wird. Vielleicht ist es ihr aber auch einfach egal. Denn am 1. Juli steigt ihr Gehalt um 500 Euro. Und das Praktischste, die Abgeordneten haben schon länger beschlossen, dass ihr Gehalt automatisch steigt. Wenn wegen der Inflation die Gehälter in Deutschland steigen, dann auch die der Politiker. Ohne Beschluss. Damit die Wähler das gar nicht erst merken und in Frage stellen. Praktisch, oder?
Gibt's denn sonst gar keinen Vorschlag, was wir tun können?
Doch, ja, vom Bundesklimaschutzminister Carsten Schneider.
Grundsätzlich ist am besten, Sie fahren ein batterieelektrisches Auto, dann sind Sie nicht davon abhängig, wie der Benzinpreis ist.
So nämlich. Und das Beste am E-Auto, wenn es im Winter kalt ist, dann braucht ihr auch gar kein Gas. Wenn ihr Glück habt, dann entzündet sich euer Auto einfach von selbst. Und dann könnt ihr euch am Batteriefeuer wärmen.
Hör auf. Es ist ein urbaner Mythos, Benjamin, und längst widerlegt.
Ach, echt? Ja. 24. März, Tagesschau. Brandgefahr. VW ruft E-Autos zurück. Volkswagen muss rund 100.000 Elektroautos wegen möglicher Probleme mit der Batterie in die Werkstätten schicken. Betroffen sind nach Konzernangaben mehrere ID-Modelle sowie der Cupra Born.
Das sind doch Einzelfälle.
Ja, ja, 100.000 Einzelfälle. So wie bei Hyundai. Elektroauto-News meldet am Dienstag. Hyundai ruft mehr als 100.000 Elektroautos zurück. Hyundai ruft weltweit insgesamt gut 104.000 elektrische Kona zurück. Anlass dafür ist eine fehlerhafte Software, die Gefahren in der Hochvoltbatterie nicht rechtzeitig erkennen kann, was für erhöhte Brandgefahr sorgt.
Na gut, aber ich meine, was ist schon Hyundai, ne? Diese China-Autos, die taugen ja auch nichts.
Also das sind Koreaner, aber egal. Was taugt denn was?
Na, Mercedes, der Daimler.
Okay, der Daimler. Am 21.10.25 erreichte uns diese Meldung. Brandgefahr in Hochvoltbatterie. Mercedes ruft EQA 250 Plus zurück. Nach dem verpflichtenden Rückruf des Kraftfahrtbundesamts vom 13.2025 zu den Modellen EQA und EQB verschickt der Hersteller seit Oktober 2025 neue Schreiben an betroffene Halter.
Okay, also die Autos sollten in die Werkstatt. Gut, aber dann sollte der Fehler ja in der Werkstatt behoben werden. Es ist ja alles halb so wild.
Nein, so war es jetzt nicht direkt. Laut dieser Rechtsanwaltskanzlei hat Mercedes etwas ganz anderes mitgeteilt. In dem Schreiben räumt Mercedes ein, dass das Brandrisiko bei sehr hohem Ladezustand durch ein Software-Update mitigiert werden soll. Also lediglich gemindert, nicht vollständig behoben.
Mitigiert? Was ist das denn? Egal. Immerhin wurde der Schaden ja in der Werkstatt mitigiert. Reicht doch.
Nein, so war es leider nicht. Gefährliche Akkus bei Mercedes, wenn ein Software-Update nicht immer genügt. Oh. Die Akkus sollen jetzt trotz hoher Kosten für Mercedes getauscht werden. In einem Rechtsstreit ließen die Mercedes-Anwälte wissen, man wäre keinesfalls in der Lage, auch nur einen Bruchteil der hierfür benötigten Hochvoltbatterien zur Verfügung zu stellen. Und dort heißt es, der Batterieaustausch koste Mercedes insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Es ist wirklich eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Schöne Grüße nach Sindelfingen, nach Stuttgart. Also, wenn ich das richtig zusammenfasse, ja, hieß es zunächst mal, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Die Autos brennen zwar hin und wieder, können brennen, ja, ist schon, aber wir mitigieren das jetzt mal. Was auch immer das heißt. Wenn mir mein Autohersteller schreibt, ich mitigiere da was für dich, denke ich mir so, okay, ist ja alles im
Rücken. Mitigiere dir einen.
Mitigiere mir einen, ja.
Ich mitigiere die, also.
Ja, und dann haben sie gesagt, nee, also so viele Batterien können wir gar nicht austauschen und das kostet Unsummen von Geld. Und jetzt tauschen sie sie doch aus? Unfassbar.
Tja, Leute, sie brennen.
Sie brennen.
Ja, aber seht's mal positiv. Jedes brennende Elektroauto mehr ist ein Auto auf den Straßen weniger.
Damit ist ja alles geklärt. Aber eine Frage habe ich noch. Donald Trump sagt ja immer, er hat sehr viele Kriege beendet. Mhm. Welche Kriege waren das eigentlich?
Das waren Kambodscha gegen Thailand, Armenien gegen Aserbaidschan, Kongo gegen Ruanda, Pakistan gegen Indien und Äthiopien gegen Ägypten.
Komisch. Die meisten von denen sagen mir kaum was.
Ja, weil der Präsident so effizient ist. Der beendet Kriege so schnell, hast du noch gar nicht mitbekommen, des Krieges.
Aber da war doch dieser eine Krieg, den wollte er eigentlich in den ersten 24 Stunden seiner Amtszeit beenden. Dieser ganz große Krieg, welcher war das noch gleich?
Ja klar, der Krieg von Legoland mit Phantasialand, den hat er auch beendet.
I am the candidate of peace. I am peace.
We do not want war with Iran, we actually want peace.
You know, we ought to go and attack Iran, Iraq, we're going to attack everybody. That's why I broke up with her. We don't want to get into wars. We're tired of fighting. I'm the only president in the last 84 years that didn't start a war. Under Trump, we will have no more wars. No more wars. No more wars. We will have prosperity and peace. We will have prosperity and we will have peace. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. He's going to start a war. I said, no, no, no. Peacemaker.
Oh Mann, Donald. Wir sind aber auch einfach wahnsinnig enttäuscht.
Ja. Ja, ja, du musst das große Ganze sehen. Hm. Ja. Wir hatten ja auch mal ein Video, ich glaube, das haben wir nie ausgestrahlt. Da wird immer wieder das Gleiche wiederholt. Short-term pain for long-term gain. Mhm. Also es tut jetzt halt kurz ein bisschen weh, aber dann wird das richtig klasse.
So wie Pflaster abreißen. So.
Ja, ja, dann wird das richtig klasse. Das ist so ein bisschen auch die Jürgen-Hart-Geschichte. Also die Deutschen können jetzt natürlich für ein paar Wochen für einen doppelten Preis tanken, aber dann fließt uns das Öl ja praktisch gratis zu. Ja. Wobei Donald Trump jetzt auch gesagt hat, gerade am Dienstag, also unsere Verbündeten können sich ihr Öl gerne selber holen. Was übersetzt bedeutet, ich hole mir mein Öl im Iran. Hä? Das ist das Geile an Donald Trump. Weißt du, man kann ihm ja nicht lange böse sein. Man kann es versuchen und wir werden ihm, glaube ich, noch lange sehr böse sein, ist meine Befürchtung. Aber irgendwie kann man es auch nicht, weil der einfach so genau ausspricht, was er macht. Ich hole mir das Öl in Venezuela, ich stürze Kuba, ich nehme mir Kuba, ich nehme mir das Öl aus Iran, ich nehme das alles. Also hätte George W. Bush damals gesagt, ich nehme mir das Öl im Irak oder Obama, ich nehme mir das Öl in Syrien, das wäre doch irgendwie sehr viel ehrlicher gewesen.
Ja, das stimmt. Übrigens hat ja Außenminister Rubio auch in Richtung NATO-Verbündete, vor allem die europäischen natürlich auch nochmal gesagt, also Freunde, so wie ihr euch da verhaltet, das müssen wir, glaube ich, alles nochmal ganz neu bewerten.
Natürlich, natürlich. Also die Europäer verstehen gar nicht, was NATO bedeutet. Das ist das nordamerikanische Angriffsbündnis. Wenn Nordamerika entscheidet, ist es was anzugreifen, dann müssen alle mitmachen. Das ist die Bündnisverpflichtung.
Ich finde das so großartig, dass quasi der Traum von NATO-Gegnern jetzt Stück für Stück wahr wird, durch das führende NATO-Mitglied USA, die die NATO von innen heraus kaputt machen. Ist doch alles gut gegangen, oder?
Ich meine, ey, wir können das wirklich aus allen Richtungen diskutieren. Und ich weiß auch die vielen Gründe, warum das jetzt alles genau das richtige Vorgehen ist. Auch vor allem auch aus israelischer Sicht. Meine Güte, da habe ich wirklich viel zu gehört in den letzten Monaten, warum das genau die richtige Idee ist, jetzt erstmal den Gazastreifen komplett platt zu machen, dann die Hisbollah zu zerstören, den Iran anzugreifen, Syrien aber auch gestürzt. Ich weiß schon, warum das eine gute Idee sein soll. Ich trage es halt doch nicht mit. Ja. Also ich trage es aus der Ferne halt doch nicht mit.
Ja.
Und ich habe mich vom Iran übrigens noch nie angegriffen gefühlt. Und Donald Trump hat definitiv etwas anderes angekündigt, hat definitiv etwas anderes versprochen. Und deswegen wurde er auch gewählt.
Mhm. So. Erstmal von wegen Kritik an Donald Trump, aber vor allem an unserer Regierung, also in der Bundesregierung, gibt es von euch ja auch massenweise, erreicht uns wirklich viel E-Mails, Kommentare, alles Mögliche. Wir haben auch wieder ein bisschen was mitgebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir verlesen auch ein bisschen was.
Unbedingt.
Unter der vergangenen Folge, da hat Amazone kommentiert: Ich finde das leider inzwischen absolut nicht mehr lustig, mit welcher gefährlichen Mischung aus Infertilität, Borniertheit und Boshaftigkeit diese Gurkentruppe regiert. Und die gleichgeschalteten Medien beschäftigen uns staatstragend mit einer fehlgeleiteten Demo, während die weitaus wichtigere Demo, die des BSW zum Thema Frieden, nur wenige Meter weiter in Berlin stattfand. Ich wette, dass sich dieser instrumentalisierte Fernandes-Fake genauso im Nichts auflöst wie die von Gil der Sterntaler Ofarim. Sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür. Und Mightify oder Mightify, wie auch immer, kommentiert: Meiner Meinung nach besteht die Relevanz der SPD tatsächlich nicht in ihrem Wählerpotenzial, sondern in der Anzahl an Stühlen, die Parteimitglieder in außerparlamentarischen Institutionen und Gremien besetzt. Wahlergebnisse sind zweitrangig, solange eine neue Regierung ihre Politik nicht durchsetzen kann. In der öffentlichen Debatte wird dieser Umstand aber vermutlich erst dann in Frage gestellt, wenn die SPD unter 5% rutscht.
Ja, das ist ganz wichtig. Das Land ist ja letzten Endes komplett verfilzt.
Ja.
Du wirst es dann gleich auch im zweiten Teil nochmal sagen. Wenn ich mich nicht täusche, ist Deutschland seit 2013 SPD regiert, immer mit dabei gewesen. Aber vorher gab es ja auch bloß eine kurze Zeit von 4 Jahren, ja, wo die SPD nicht an der Regierung war. Vorher war sie es ja auch schon von 98 bis, was weiß ich, 2003 oder so. Das heißt, die Ministerien sind natürlich komplett verfilzt.
Ja, klar.
Das Tolle ist ja...
Ja, und eben auch die Institutionen, also auch ja, Gewerkschaften und NGOs. Und hast du nicht gesehen?
Ich meine, schaut euch doch mal an, was gerade im Wirtschaftsministerium von Katharina Reiche passiert. Da werden immer mal wieder Sachen geleakt, da gibt es auf einmal Proteste unter den Mitarbeitern, da wird dann viel darüber berichtet, die Frau wird so angegriffen wie keine andere Ministerin außer Wolfram Weimer. Warum eigentlich? Mhm. Naja, weil sie versucht, die Energiewende von Robert dem Heiligen Habeck zurückzudrehen und zu variieren und zu verändern, weil sie die Fründe der Photovoltaik angeht und der Windkraft, die sind ja Megafründe.
und weil Robert Habeck vorher das Ministerium deutlich größer gemacht hat, neue Mitarbeiter reingestopft hat. Guckt euch doch mal an, wie Robert Habeck verabschiedet wurde. Ja. Da gab es Standing Ovations unter den Mitarbeitern des Wirtschaftsministeriums und Tränen in den Augen. Mhm. Warum denn? Weil er so ein Genie ist? Nein, weil er seine Günstlinge dahin gebracht hat. Ja. Und diese Günstlinge müssen jetzt mit einer ganz anderen Politik, nämlich mit der Frau, die selber in der Energiebranche gearbeitet hat, also konventionell ist, Frau Reiche arbeiten. Und deswegen stechen die ständig was durch. Ja. Das ist Politik, weil natürlich Deutschland nicht nur SPD verfilzt ist, sondern genauso Grün verfilzt ist.
Das heißt ja immer so schön, unter der Chefin will ich nicht arbeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Chefin in dem Fall auch sagt, also mit den Mitarbeitern will ich auch nicht arbeiten.
So, und dann kommt es ja noch besser. Warum gab es dann diese Durchstechereien, als Robert Habeck Wirtschaftsminister gewesen ist? Könnt ihr euch erinnern, guck mal im Cicero, da gab es lange Artikel zu dem Thema, welche unterschiedlichen Entwürfe es gab und was Robert Habeck abgebügelt hat, rund um den Atomausstieg. Das war, weil das Wirtschaftsministerium genauso schwarz verfilzt ist, weil es lange Zeit in den Händen von Liberalen oder in der CDU war.
Mhm. Also so der nochmal hier?
Der Christian Lindner.
Nee. Der ist sich im Saarland
war ein Altmaier natürlich. Altmaier. Ey, der stärkste Moment war, als er von der Bühne gefallen ist.
Oh Gott, oh Gott.
Mann, wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieser Merkel-Günstling.
Ja.
Weißt du, was lustig ist? Wir beschäftigen uns ja im zweiten Teil und überhaupt auch sehr gerne mit dem Wahl, ne? Der Wahl, der Timmy. Habt ihr schon vom Timmy gehört? Das ist ganz wichtig. Da ist irgendein Wahl, ja. Es gibt auf der Welt gibt es, was weiß ich, zehntausende Wale. Jeden Tag sterben tausende Wale. Scheißegal. Aber jetzt gibt es einen Wahl, der ist in der Nähe des deutschen Festlandes und der heißt jetzt Timmy. Weil sich irgendwer gedacht hat, wie sollen wir denn über den beschissenen Wahl tagelang berichten? Na, erstmal braucht er einen Namen. Er braucht ja einen Namen. Timmy. So. Und wisst ihr was? Wenn Timmy eines Tages weg ist, sage ich euch, wo der ist. Der ist in Hamburg und beißt irgendwelchen Passantinnen die Nase weg. So wie der Wolf.
Ja.
Der scheiß Wolf. Wolfi. Hat er eigentlich auch schon einen Namen? Der Wolfi hat noch gar keinen Namen. Warum? Weil es ein böses Tier ist. Ich würde vorschlagen,
böses Tier.
Wir nennen den Wolfi einfach Angela. Passt aber nicht, denn Angela ist ein Wolf in Schafspelz.
Nee, alles, was böse ist, wird in dem Medium grundsätzlich Muller genannt. Nennen wir ihn Muller.
Wolfi Muller. Wolfi Muller aus Hamburg. Mann, ist das halt wie ein Irrsinn. Du warst gerade bei der SPD. Ich habe eine E-Mail von Siegbert.
Hallo.
Zur SPD. Wir haben der SPD ja ganz liebe Grüße geschickt, letzte Sendung, und haben nochmal echt ultimativ gesagt, wie sie die Partei wieder auf Kurs bringen können.
Richtig.
Es wirkte für mich fast so, als wenn Lars Klingbeil Teile davon auch übernommen hat. Also in manchen Punkten klang er ja so ein bisschen so, aber dann ist er wieder ganz falsch abgebogen.
Ja, ja.
Dann hat er wieder Irrsinn erzählt. Aber Siegbert schreibt uns, ich fände es gar nicht gut, wenn jetzt bei der SPD neue Gesichter auftauchen würden. Womöglich jung, dynamisch, sympathisch und überzeugend. Sie würden uns nur weiter hinter die Fichte führen, so wie sie das die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Es ist gut, dass Klingbeil und Konsorten harte Kante zeigen, indem sie an ihrem Sessel kleben und ihren Mist konsequent weiter verzapfen. Auch der letzte hartgesottene SPD-Wähler fällt irgendwann mal die Leber anzuzwicken.
Ah ja, ja, ist richtig. Und im zweiten Teil dann auch noch mehr davon, ganz definitiv. Ein Thema, was euch ja auch immer wieder emotionalisiert und völlig zu Recht ist, wenn es um unsere Kinder geht. Und da hat uns die liebe Beate eine E-Mail geschickt. Ganz liebe Grüße. Die schreibt nämlich, ach wisst ihr Jungs, heute habt ihr genau das angesprochen, was mein 10,5-jähriger Enkel täglich erlebt und meiden möchte. Kurz gesagt, er ist es leid, in der 5. Klasse eines Berliner Gymnasiums das Zuckerfest zu feiern und auch den Ramadan als Thema im Deutschunterricht zu bearbeiten, nachdem er bis zur 4. Klasse in der Grundschule 90% dürftig deutsch sprechende Migrationskinder als Klassenkameraden ertragen hatte. Zitat damals, Oma, die sagen alle, dass ich auch mal Moslem werde, das will ich aber nicht. Es ist nachvollziehbar, liebe Beate, und solche Geschichten hören wir leider immer wieder.
Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer W, 84 Jahre alt und seit 50 Jahren im Ausland. Sie fragten, wer ist schuld? Ich biete noch an, es ist Merkel. Mit ihrem Wahlgesetz und zwei Zweitstimmen kamen 500 Leute in den Bundestag, die in ihrem Wahlkreis durchgefallen waren und an zweiter bis sechster Stelle landeten. Und durch den grundgesetzwidrigen Fraktionszwang hat sie den Bundestag mit unfähigen Leuten besetzt, die nur abnicken, was Lobbyisten an Gesetzesvorlagen einbringen. An sechster Stelle, da ist wirklich jemand, der an sechster Stelle gelandet ist. Also fällt mir nur Katrin Göring-Eckardt ein.
War die gemeint? Auf, Küchenhilfen zu beleidigen.
Den Kommentar gibt es auch immer.
Ja, die gibt es immer. Ja. Der Matthias hat uns noch etwas kommentiert. Zum Thema Toleranz, da schrieb Fjodor Dostojewski einmal, Sie wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligente Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ja, das ist leider nur zu wahr. Apropos, und das ist das Schöne, meines Wissens nach ist in der Basta-Berlin-Gemeinde kein Idiot, sondern sehr viel klardenkende Menschen. Und deswegen wollen wir uns bei euch natürlich auch nochmal für eure Treue bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank.
Absolut, richtig. Und vielleicht gibt es ja auch Geschenke.
Oh, Geschenke.
Also was Großes, was Kleines, ein Liter Sprit oder ein Osterhasen, so ein Schokohasen, das wäre schon richtig klasse. Wenn ihr da noch was erübrigen könnt, wenn ihr uns unseren Lebenswandel ermöglichen möchtet, auch unsere Arbeit unterstützen wollt, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Das geht per PayPal, das geht per Banküberweisung und alle Informationen gibt es auf unserer Homepage.
Basta.berlin. Da gibt es auch unseren Webshop. Liebe Grüße an die Michi. Da gibt es auch das klasse Eiershirt hier natürlich und ganz viele andere. Ich sehe immer dieses Sprengen unter Freunden-Shirt, was da hängt. Das müssen wir auch mal wieder nach vorne stellen. Das gerade jetzt, finde ich. Ja, und ansonsten könnt ihr uns sehr gerne auch eine E-Mail schreiben für Post- oder Paketadressen oder für alles andere. redaktion@basta.berlin. Ja.
Und ja, und es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, uns persönlich zu treffen. Dann werden wir übrigens auch natürlich die BEZ-Dose dabei haben. Dann könnt ihr die mal live und in Farbe sehen. Könnt ihr mal gucken, was drin ist. Also das ist eine natürlich Fliege? Jetzt, das ist nicht mal eine Fliege verirrt sich in die BEZ-Dose. Das könnt ihr dann auch ändern bei unserem Roadtrip.
Richtig, wir haben ja in den letzten beiden Sendungen bereits unsere ersten beiden Termine angekündigt. Also 16.06., das ist ein Dienstag, sind wir in Bern. Und 17.06., ein Mittwoch, sind wir in Innsbruck. Und am 18.06., oh, da fand ja ein richtiges Stechen statt, auch bei der Abstimmung in unserer Telegram-Gruppe. Und es ist Nürnberg geworden. Am 18.06., 18 Uhr, treffen wir uns gemeinsam in Nürnberg. Freue ich mich persönlich sehr drauf. Wir haben auch ganz viele Angebote bekommen. Auch liebe Grüße an die, die uns in Würzburg gerne begrüßt hätten. Machen wir alles mal ein andermal. Jetzt ist es Nürnberg am 18.06. Aber zwei Termine folgen ja noch in den nächsten beiden Sendungen.
Richtig. Ist schon die Uhrzeit fest? Machen wir das immer 18 Uhr?
Eigentlich immer 18
Uhr. 18 Uhr. Ja. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Ja, da beim Chef schon mal freinehmen und den Chef einpacken und mitkommen. Alle, die ganze Firma. Betriebsausflug.
Genau. Und den genauen Ort, das werden wir euch dann vorher bekannt geben, auch in Telegram und so weiter. Oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Das planen wir im Klein-Klein noch.
Brauchst du da noch Inspiration von den Zuschauern? Also es hat ja gar nicht so schlecht geklappt beim letzten Roadtrip.
Stimmt. Also wenn ihr zum Beispiel in Innsbruck oder Nürnberg eine Location kennt, natürlich, wenn euch eine gehört, aber auch wenn ihr sagt, Mensch, dieser Park ist vielleicht schön abgelegen und da können wir gemütlich sitzen, schickt uns da gerne eine E-Mail auch an redaktion@basta.berlin. Für Tipps und Hinweise sind wir mehr als dankbar.
Ja, da schreibt jetzt ein Innsbrucker und sagt, also Innsbruck ist ein ganz schlechter Tipp.
Direkt unter dem goldenen Dachal. Ja, ja. Was meinst du? Noch ein Röntchen?
Ja, ich glaube übrigens, dass wir heute Überlänge haben. Also ja. Überlänge. Es gab irgendwie im ersten Teil so viel zu sagen. Ich glaube, das wird lang heute.
Aber es ist doch auch Osterwochenende, da hat man ja auch mehr Zeit zu gucken.
Ja, cool. Ja, und ihr wisst, Gründonnerstag, ganz wichtiger Tag. Ja, deswegen haben wir im zweiten Teil nur Politiker von Bündnis 90 Die Grünen.
Nein. Wir starten in unseren zweiten Themenblock. Und ihr wisst ja, wir zwei Nasen klicken und seppen uns täglich durch die sogenannten Leitmedien, damit ihr das nicht tun müsst. Aber selten war das so enttäuschend und frustrierend wie in den vergangenen Tagen und Wochen.
Stellt euch folgende Situation vor. Marcel und Benjamin machen sich auf ihren Fernsehsesseln gemütlich. Popcorn ist im Anschlag und wir freuen uns auf ganz viel fröhliche Meinungsmache zum Nahen Osten, zu Spritpreisen, zur Energiewende oder dem Niedergang der deutschen Wirtschaft.
Dann schalten wir die Flimmerkiste ein und sehen das hier.
Der Buckelwal aus der Ostsee ist erneut auf einer Sandbank gestrandet.
Schon wieder liegt der Buckelwal auf einer Sandbank.
Ob er auf einer anderen Sandbank festliegt, ist noch unklar.
Der Wal, für den ist das hier natürlich eine Stresssituation.
Das Drama um den Buckelwal Timmy geht auch in diesen Stunden unvermindert weiter.
Experten hoffen und bangen.
Rund um die Uhr Berichte zum Buckelwal Timmy in der Ostsee. Haben wir sonst keine Probleme?
Also mich überrascht das überhaupt nicht.
Warum?
Na, 2026 ist doch ein Superwahljahr.
Gott! Benjamin, aber mal im Ernst, wie schlecht muss es Deutschland eigentlich gehen, dass wir medial sogar gleich zwei Ablenkungen bekommen? Timmy, den gestrandeten Buckelwal und Colleen, die empörte Kreischmöwe.
Also es ist, das ist schon echt alles ganz schön krass und deswegen bin ich auch für eine Identifikationspflicht im Netz.
Colleen Fernandes fordert eine Identifikationspflicht im Netz, sagt die Frau, die ihren Ehemann vor Jahren damit beauftragt hat, in ihrem Namen Social-Media-Accounts zu erstellen. Mhm. Eine Klarnamenpflicht hätte den aktuellen Fall, wenn er überhaupt so passiert ist, also wohl kaum verhindert.
Colleen Fernandes nimmt sich Urlaub vom Traumschiff, um in Talkshows und auf Demobühnen ihren persönlichen Feldzug gegen männliche Täter zu führen. Und die Zivilgesellschaft macht fleißig mit.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Keiner von ihnen war es, sie haben weiße Westen an. Jeder meiner Freunde hat die Scheiße mal erlebt. Aber niemand ist der Täter und ich frag mich, wie das geht.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann, singt ein Chor aus öffentlich-rechtlichen Filmemachern. Und irgendwie wünschen wir uns da tatsächlich Timmy den gestrandeten Wal zurück. Dessen Gesang klingt für uns weniger schief.
Timmy der Wal, das einzige männliche Opfer, über das der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch berichtet.
Wir fassen zusammen. Timmy macht Urlaub in der Ostsee, Fernandes macht Urlaub bei Mioska und Linken-Chef Jan van Aken, der macht Urlaub in seiner ganz eigenen Realität.
Fangen wir mal an bei der Gruppenvergewaltigung. Also die prominentesten Fälle, die wir kennen, das sind alles weiße Männer. Epstein, Gruppenvergewaltigung. Gisèle Pelicot in Frankreich, Gruppenvergewaltigung, alles durch weiße Männer. Gruppenvergewaltigung gibt es, ist ein Riesenproblem. Aber da so zu tun, als ob das ein Migrationsproblem ist, da würde ich doch ganz große Fragezeichen machen.
Herr van Aken hat ein großes Fragezeichen. Na klar, passt jetzt auch nicht unbedingt in das linke Weltbild.
Moment, Moment, Marcel. Er hat doch völlig recht. Also zumindest, wenn wir etwa T-Online fragen. Da heißt es in einem aktuellen Artikel zur Kriminalitätsstatistik, bei Straftaten gegen das Leben etwa lag der Zuwandereranteil bei den Verdächtigen zwar mit 12,2% über dem Durchschnitt, bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung lag er mit 7,9% darunter.
Der Satz wurde übrigens von T-Online und vielen anderen Medien übernommen. Und zwar aus dem Lagebericht Kriminalität im Kontext Zuwanderung 24. Es gibt da nur ein Problem.
Aus unserer Sicht ist das in den Medien missverständlich oder absichtlich falsch wiedergegeben worden. Wir wollen das für euch nochmal sauber ausrechnen. Hier seht ihr die Grafik aus dem BKA-Bericht. Ganz rechts sehen wir die Zahl aller Tatverdächtigen. Das sind knapp 2 Millionen. Der Ausländeranteil liegt bei 35% und der Anteil sogenannter Flüchtlinge bei 8,8%.
Moment mal, warum sind 35% der Tatverdächtigen Ausländer, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur bei 15% liegt? Und warum sind 8,8% der Tatverdächtigen Flüchtlinge, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung eigentlich 3,6% ist?
Gute Frage. Und T-Online sagt ja, bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung liegt der Zuwandereranteil unter dem Durchschnitt. Gemeint ist aber nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, sondern der extrem hohe Durchschnitt bei tatverdächtigen Zuwanderern insgesamt.
Ja, kurz gesagt, das passt nicht in das Bild von Jan van Aken. Und auch dies hier dürfte den Linken nicht gefallen. Auf Statista.com sehen wir, der Anteil von ausländischen Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland lag 24 bei sage und schreibe 50,9% und damit so hoch wie noch nie.
Wie viele der deutschen Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund haben, wird nicht erfasst. Wäre ja auch interessant. Aber im Freibad ruft der Flüchtling natürlich laut nach der Schildkröte Tiki, weil er von der rothaarigen biodeutschen Frau belästigt wird.
Ja. Und in diesem Zusammenhang ist zu Wochenbeginn auch dieses Video vom Fußballverein Fortuna Düsseldorf viral gegangen.
Wir sehen es und sagen nichts. Jetzt ist es an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Gegen Belästigung im Stadion. Für Respekt, für Sicherheit, für unsere Fortuna.
Zeitgleich mit der Empörungswelle von Colleen Fernandes und unserer Justizministerin wird zufällig auch dieses Video veröffentlicht.
Für alle, die es nur hören, aber nicht sehen konnten, ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Das Video zeigt vornehmlich migrantische Frauen, die von weißen Männern im Fußballstadion belästigt werden. Aber glücklicherweise gehen andere Migranten dazwischen und helfen.
Tiki! Ja, wer kennt es nicht? Da bin ich ja froh, dass wir eine Bundesregierung haben, die sich von solchen Kampagnen nicht beeinflussen lässt. Unser Kanzler, der beweist zu Ostern ganz besonders dicke Cojones.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, dass
ist der Wunsch von Präsident Scharrar gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Ach was,
das wären rund 1 Million Menschen mit syrischem Pass, die Deutschland wieder verlassen sollen. Es ist sehr ambitioniert, Herr Merz.
Und praktisch gesehen wird das natürlich auch nicht passieren. Dafür müssten innerhalb der nächsten 3 Jahre jeden Tag über 900 Syrer abgeschoben werden. Dagegen sprechen so viele Gründe, dass wir das hier einfach nicht aufzählen können.
Natürlich könnten die 1 Million Syrer das Land auch freiwillig in Richtung Heimat verlassen. Aber wohl nur, wenn wir ihnen ordentlich Taschengeld geben. Und wir müssten der syrischen Übergangsregierung ganz viel Honig um die Dschihadistenbärte schmieren.
Das ist kein Problem. Das hat ja diese Woche bereits begonnen.
Der Präsident Syriens, Ahmed al-Scharrar, befindet sich in Deutschland zu einem offiziellen Besuch, um Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Steinmeier abzuhalten.
Wir können uns übrigens nicht helfen, aber irgendwie sah Frank-Walter Steinmeier bei dem Besuch nicht so richtig glücklich aus. Fun Fact am Rande, in Berlin munkelt man, Steini wollte den Termin eigentlich gar nicht so gerne wahrnehmen, denn eigentlich wäre er am Montag schon im Osterurlaub gewesen.
In dem Fall gibt's dann ein genaues Protokoll. Erster Stellvertreter des Bundespräsidenten ist der Vorsitzende des Bundesrats.
Das ist aktuell Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Der hat aber leider abgesagt, der SPD-Politiker verweilt im Urlaub.
In dem Fall gibt es ein genaues Protokoll. Zweiter Stellvertreter des Bundespräsidenten ist der zweite Vorsitzende des Bundesrats.
Das ist aktuell die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Die hat aber auch abgesagt, die SPD-Politikerin verweilt im Urlaub.
Kein Problem, in dem Fall gibt es natürlich ein genaues Protokoll. Der Stellvertreter des Stellvertreters des Stellvertreters des Bundespräsidenten, also der dritte Stellvertreter, ist der dritte Vorsitzende des Bundesrats.
Und das ist aktuell NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der übernimmt in dieser Woche auch tatsächlich die Pflichten des Staatsoberhaupts. Auf den Termin am Montag hat er aber anscheinend keinen Bock gehabt. Was ist denn das bitte für eine Arbeitsmoral?
Was machen wir dann alle? Was macht ihr? Was mach ich? Mein Job?
Okay, also wenn es keiner macht, schickt doch einfach Timmy den Wal.
Ja.
Gut, wir fassen zusammen. Ja, Timmy macht Osterurlaub an der Ostsee. Fernandes bei den Öffis, Van Aken in einem Paralleluniversum. Und die Chefs im Bundesrat, die machen überall Urlaub, nur bitte nicht in Berlin.
Ja, aber nicht jeder in der Bundeshauptstadt geht in die Ferien. In einigen Ministerien wird angeblich fleißig an neuen Reformen gebastelt. Offiziell sollen die ja unser aller Leben spürbar erleichtern.
In der Realität erleichtern sie aber nur unser Portemonnaie.
Eine Kommission hat jetzt Vorschläge erarbeitet, wie die gesetzlichen Krankenkassen reformiert werden können, um weitere Kostensteigerungen in Zukunft zu vermeiden. 66 Punkte umfasst die Liste der Wissenschaftler. 42 Milliarden Euro könnten demnach so im kommenden Jahr eingespart werden.
Und weiter lesen wir bei der Tagesschau. Das größte Potenzial für Einsparungen sieht die Kommission mit 19 Milliarden Euro bei Leistungserbringern wie Praxen und Kliniken sowie bei Herstellern. Zentraler Ansatzpunkt ist, dass Vergütungen nicht stärker steigen sollten als die Einnahmen.
Heruntergebrochen bedeutet das, wir deckeln das, was Ärzte abrechnen können. Und wir deckeln die Preise von Medikamenten.
Ja, Moment. Werden Ärzte dann nicht vielleicht einfach weniger verschreiben oder weniger arbeiten? Und die Pharmaunternehmen verkaufen dann eben lieber an Länder, die mehr zahlen?
Ja, ihr merkt, es ist extrem schwer durchzusetzen. Klar ist hier das größte Einsparpotenzial, aber wohl auch die größte Gegenwehr. Und auch eine Menge unkalkulierbarer Risiken. Darum gar nicht mal so wahrscheinlich. Benjamin, welche Vorschläge gab es denn da noch?
Ich verlese, rund 12 Milliarden Euro erbringen könnte eine volle Übernahme versicherungsfremder Leistungen durch den Bund, etwa bei den Kosten für die Versorgung von Bürgergeldempfängern.
Schlägt die Expertenkommission da tatsächlich vor, dass die Bundesregierung Geld locker machen soll, um die Krankenkasse zu retten? Wie abwegig ist das denn?
Nein, Marcel, eigentlich schlägt die Kommission vor, dass die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern künftig nicht mehr durch unsere Kassengebühren finanziert werden, sondern durch den deutschen Steuerzahler.
Unerwähnt blieb dabei auch, dass rund 50% der Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass haben. Überspitzt gesagt, ihr zahlt Steuern, damit rund 2,5 Millionen Ausländer umsonst zum Zahnarzt gehen können. Kann man gut finden, kann man aber auch schlecht finden.
Wenn es denn so kommt.
Ja.
Bislang zahlen das ja die Kassen. Mit unserem Steuergeld bezahlen wir aktuell ja nur die Gesundheitsversorgung einer 500.000 Asylbewerber. Hm. Also, um es mal klar zu sagen, ja, irgendwer bezahlt ja ohnehin die Gesundheitskosten der Bürgergeldempfänger. Aktuell, so könnte man es vielleicht ausdrücken, zahlt das paritätisch der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.
Richtig.
Die beiden zahlen dafür, dass andere Leute, die nicht arbeiten, trotzdem versichert sind.
Mhm.
Und künftig soll es dann nur noch der Arbeitnehmer über die Steuern machen. Das hat den Vorteil, dass die Kosten der Arbeit durch die Sozialbeiträge nicht weiter steigen oder sogar sinken können. Aber wenn Nina Wagen, unsere Gesundheitsministerin, die wird jetzt ja langsam ein kleines bisschen bekannter, das Trauerspiel auf zwei Beinen.
Muss aber auch nicht.
Das Trauerspiel auf zwei Beinen, ja. Die sagt tatsächlich in die Kameras, ja, viele Versicherte kennen das, das Schreiben kommt von der Krankenversicherung und dann steht da wieder die Beitragserhöhung. Genau das wollen wir vermeiden. Frau Wagen behauptet, sie will irgendwas vermeiden. Tatsächlich will sie bloß die Kosten woanders hinschieben, wo wir sie denn auch wieder bezahlen müssen.
Ganz genau.
Das ist alles irre.
Und kommen wir mal zum dritten Einsparpotenzial laut Kommission. Wir lesen, auch Patientinnen und Patienten sollen einen größeren Beitrag zur Finanzierung leisten können.
Siehste, herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt keine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, aber dafür müsst ihr an anderer Stelle mehr bezahlen. Es zieht sich durch die ganze Story.
Achtung, so könnten weitere 4,1 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Genannt wird beispielsweise eine an die Inflation angepasste Erhöhung der seit 2004 weitgehend unveränderten Zuzahlung, etwa für Medikamente.
Haben die da wirklich geschrieben, Patienten sollen einen Beitrag leisten können? Toll, das ist ja wirklich richtig klasse, dass ich meine Krankenkasse finanziell unterstützen darf.
Ja, möchtest auch du heute gerne deinen Beitrag leisten? Gerne. Wir schaffen die Möglichkeit, dass du künftig mehr zahlen darfst. Genau so liest sich das. Aber mit Euphemismen, da kennt sich der deutsche Finanzminister immer noch am besten aus.
Wenn wir sehen, dass heute ein großer Teil von Frauen sagt, es lohnt sich für uns gar nicht zu arbeiten, weil es eben diese steuerlichen Fehlanreize gibt, dann ist das aus volkswirtschaftlicher Sicht falsch, dass wir dieses große Potenzial an Menschen, die arbeiten wollen eigentlich und auch können, dass wir das weghalten. Aber ich sage Ihnen auch, es manifestiert dann auch ein Frauenbild und ein Familienbild, das überhaupt nicht meins ist.
Bitte was? Herr Klingbeil sagt allen Ernstes, viele Frauen im Land würden ja echt gerne arbeiten, aber diese kostenlose Familienversicherung und das Ehegattensplitting hindert sie daran. Sie sind geradezu eingesperrt zu Hause.
Ja.
Und von dieser Bürde will die SPD sie jetzt endlich befreien.
Das ist krass. Und auch hier wieder unterschwellig die Botschaft, eigentlich wollen ja alle mit anpacken und darum helfen wir euch, dass ihr das auch tun könnt.
Also so unterschwellig ist das gar nicht.
Ich bin fest der Überzeugung, dass die Menschen in unserem Land wissen, dass sich etwas verändern muss und dass sie auch bereit sind, Opfer zu bringen.
Warum soll ich denn jetzt Opfer bringen, wenn ihr es politisch einfach vergeigt habt? Warum soll ich dafür zahlen, dass ihr das Land vor die Wand fahrt?
Beruhig dich, Marcel. Du zahlst ja bereits seit Jahren dafür. Für die Migrationspolitik, für die Energiewende, für Corona-Maßnahmen und Russland-Sanktionen. Für all das zahlst du jeden Tag.
Das kostet nicht nur Geld, das kostet auch Nerven. Und nun stellt sich also der SPD-Chef hin und sagt, die fetten Jahre sind vorbei. Wir drehen fröhlich an der Steuerschraube und schauen wir mal, was wir aus euch noch rauspressen können.
Seit 2013 sitzt die SPD ununterbrochen in der Regierung. Und jetzt sagen sie uns, alle Entscheidungen der Vergangenheit habt ihr doch genauso gewollt. Dann müsst ihr jetzt auch die Rechnung dafür zahlen. Aber es reicht. Die Rechnung zahlt der Bürger jetzt an der Wahlurne.
Besser spät als nie. Und während unsere Politiker im Urlaub verweilen, durchwühlt der Bürger schon mal fleißig die Stellenanzeigen. Apropos, sind Juristen unter euch? Dann haben wir zum Abschluss noch was Feines für euch.
Ihr wollt einen der letzten sicheren Arbeitsplätze Deutschlands ergattern? Ein Top-Arbeitgeber ist auf der Suche.
Das Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, stellt sich vor. Das Paul-Ehrlich-Institut begleitet biomedizinische Arzneimittel für Mensch und Tier von der Entwicklung bis hin zur Anwendung.
Das PAI, zuständig unter anderem für die Überwachung von Risiken und Nebenwirkungen bei mRNA-Präparaten während Corona. Zur Erinnerung, die Bewertung lautete sicher und wirksam.
Kein Wunder, dass die jetzt einen guten Anwalt brauchen. Oder worum geht es da in der Stellenausschreibung?
Ich verlese. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Juristin, einen Juristen männlich-weiblich divers. Ihre Aufgaben: Prüfungen und Beratungen von Verträgen zur Beschaffung pandemischer Impfstoffe, Musterverträge für pandemische Situationen einschließlich rechtlicher Risikobewertung oder auch die Weiterentwicklung von Konzepten zur Pandemiebereitschaft.
Musterverträge für Pandemien? Das hätte sich Bill Gates nicht besser ausdenken können. Oder Jeffrey Epstein. Ich bin jetzt wirklich total bereit. Nicht im Bild, die Voraussetzung für den Job. Abgeschlossenes Hochschulstudium, am besten in Harvard. Sowie fehlende Moral und ein Übermaß an Regierungstreue.
Und die Zeit drängt. Bitte schnell bewerben. Am Montag lesen wir bei NTV: Lange Zeit unter dem Radar. Die neue Corona-Variante Zikada breitet sich aus. Man munkelt, Karl Lauterbach hat bereits überstürzt seinen Urlaub am Gardasee abgebrochen.
Da müssen wir auch jetzt mal abwarten, was die Zahlen bringen nach Ostern. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man leider noch gar keine Entwarnung geben.
Wie ein Fiebertraum aus einer anderen Zeit.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Webtipp. Wir haben das Thema Reform und Steuern ja heute teilweise angeschnitten. Wer das Ganze jetzt nochmal vertiefen möchte, für den haben wir eine Videoempfehlung. Wir zwei Nasen können euch ja viel erzählen, darum kommt jetzt eine dritte Nase zu Wort.
Richtig. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Christian Rieck hat die jüngsten Reformen analysiert und entstanden ist daraus ein Video mit dem Titel »Die größte Steuerabzocke aller Zeiten«. Eine knappe halbe Stunde ist es lang und hier für euch ein kleiner Ausschnitt.
Es ist wirklich so, als würde die SPD einfach ihre üblichen Stammwähler wirklich hassen und als wollten sie ihnen absichtlich in den Hintern treten. Ja, sagen, ja genau, ihr, unsere Stammwähler der SPD, euch nehmen wir jetzt mal so richtig das Geld ab. Natürlich so verklausuliert, dass sie das vielleicht nicht gleich merken. Aber ich hoffe, dass sie durch so etwas wie ein Video wie dieses hier einfach aufwachen und einfach verstehen, wen es wirklich trifft. Ja, wenn sie sowieso superreich sind, ist dieser Unterschied nicht mehr besonders groß. Immer dann, wenn sie in der Nähe vom mittleren Einkommen sind, dann macht es unglaublich viel aus.
Sagt Professor Dr. Christian Rieck auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Das Video trägt den Titel »Die größte Steuerabzocke aller Zeiten« und ist unter unserer Folge auch nochmal verlinkt. Und wir schreddern. Und du hast mir da einen Artikel von Merkur rübergeholfen.
Ja, richtig. Ich dachte mir, das ist eine schöne Sache. Das schreddern wir heute mal gemeinsam. Der Grund ist, es tut niemandem weh. Es ist ein Thema aus der Zukunft, es ist ein Thema aus einem anderen Land, es ist der Irankrieg. Nein.
Nein.
Es ist KI-Software verwechselt Großmutter mit Verbrecherin. Sie sitzt fast 6 Monate unschuldig hinter Gittern. Eine KI-Software hat dafür gesorgt, das Leben von Angela Lips auf den Kopf zu stellen. Die 50-jährige Großmutter aus Tennessee wurde im Sommer 25 verhaftet, weil ein Algorithmus ihre Identität mit der einer Betrügerin in North Dakota in Verbindung brachte. Einen Staat, den sie jedoch nach eigenen Angaben noch nie betreten hatte.
Das ist bitter. Ja, ja, und wir sagen, die Amis, ich meine, ja klar, die machen mit KI natürlich viel mehr als wir. Das ist in Deutschland gar nicht möglich. In dem Artikel lesen wir auch, das könnte sich ändern in Deutschland. Die Bundesregierung hat Gesetzesentwürfe vorgelegt, die BKA und Bundespolizei künftig erlauben sollen, auch Fahndungsfotos und Ähnliches mit KI zu behandeln.
Ja, bitte. Ja, also das KI-Gesetz im EU-Parlament, da waren die Parlamentarier ja ganz stolz auf das erste weltweite KI-Gesetz, das sie da erlassen hatten. Da sind sie aufgestanden, haben sich selbst applaudiert, wie toll sie das wieder gemacht haben. Aber dass da auch erlaubt wurde, dass man zum Beispiel Bahnhöfe mit Gesichtserkennung kontrollieren kann, dafür haben sie dann auch geklatscht. Also Leute, schöne neue Welt. Aber keine Sorge, das ist ja Zukunftsmusik, das ist ja Amerika. In Deutschland wird das sicherlich noch 15 Jahre dauern. Aber in Nachbarländern wie Estland wahrscheinlich in 3 Monaten soweit sein.
Richtig. Wir machen das dann mit dem Faxgerät.
Kann das scannen, ja? Ja. Und so ein Scanner so. Das soll ich mich auf so einen Scanner legen. Das ist dann das Nächste, was kommt, ja? Also Personalausweis mit Fingerabdruck haben wir ja schon. Ein Gesichtsscanner beim Bürgeramt.
Stehen riesige Faxgeräte überall.
Sie möchten, Sie brauchen einen neuen Personalausweis, dann machen wir den Gesichtsscan gleich mit. Das dauert aber ein bisschen. Termin ist dann im Jahre 2084.
Und weg damit.
Das Einzige, was in Deutschland zuverlässig funktioniert, ist der Schredder.
Richtig. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Und falls bei eurem Osteressen wieder die buckelige Verwandtschaft sitzt, die vielleicht sogar grün wählen, den eigenen Quinoa-Salat mitbringen und die ganze Zeit von Windrädern schwärmen, lasst euch die Festtage nicht versauen. Ihr wisst es besser. Und eure Jungs sind auch an Ostern im Geiste bei euch.
Ich wünsche uns ein frohes und gesegnetes Osterfest und ich freue mich, wenn wir uns nach Ostern wiedersehen. Alles Gute für Sie.
Ja, das lässt sich wohl nicht vermeiden, Herr Merz. Außer natürlich, Sie machen uns eine Freude und gehen zusammen mit Herrn Reste nach Nairobi. Ach. Oder Sie helfen beim Wiederaufbau in Syrien. Aber vergessen Sie nicht den ollen Klingbeil. Dem würde körperliche Arbeit mal ganz gut tun.
Oh ja.
Was soll denn das heißen? Was soll das jetzt heißen? Kannst du das mal konkretisieren?
Nein.
Also pass auf, der ist fett geworden. Und ich glaube, das meintest du.
Und ich glaube, er hat noch nie mit den Händen gearbeitet, außer vielleicht Scheine zählen.
Ich habe neulich mal ein Foto gesehen, wie er damals angefangen hat im Kabinett. Da gab es auch ein Foto, da war er ganz schlank und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also Bars und Klingbeil, denen schmeckt es ganz gut. Die essen vielleicht auch aus Frust und die Waken sieht aus, als wenn sie dringend mal in die Sonne müsste. So viel Oberflächlichkeit darf heute mal erlaubt sein, ja?
Ja, das ist so. Ja. Im Übrigen, wenn ihr die Arbeit, die wir ja ganz zweifelsohne auch nicht nur mit unseren Händen machen, aber natürlich auch unser Leben und vielleicht auch sogar einen kleinen Osterkurzurlaub mal gucken, finanzieren wollt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind auf jeden Liter Sprit angewiesen. Deswegen vielen Dank. Wie ihr das machen könnt, findet ihr hier unter der Folge oder auf basta.berlin. Banküberweisung, PayPal, alles am Start. Und ein wichtiger Hinweis noch, nächste Woche Montag, da sind wir beiden tatsächlich Eier suchen. Es gibt also keinen Basta-Wochenstart an Ostermontag, aber danach sind wir wieder da.
Also wenn ich hier schon höre Urlaub, also ich kann euch sagen, wo ich meine Ostertage verbringe, direkt zwischen zwei wunderschönen Orten, zwischen Not und Elend. Man nennt es Berlin.
Du suchst Eier nicht aus Spaß, sondern weil du Hunger hast.
Okay, Leute, haben wir schon gesagt, dass man uns finanziell unterstützt? Hast du gerade gesagt, ja, ne? Ich hab's vergessen.
Ich sag ruhig zweimal.
War so konzentriert auf Not und Elend. So schlimm steht's um uns, Leute. Her mit der Kohle, wenn ihr noch was habt, übrig habt. Vielen Dank dafür. Das war's für heute. Also, wir sehen und hören uns wieder in einer Woche wieder am 9. April 2026. Damit Folge 318. Mein Name ist Benjamin Phantasialand Golme. Bis dahin.
Mein Name ist Marcel Legoland Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.